Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts rund um das Thema Wein, Folge 72. Mein Name ist Andreas Kaul und heute werfen wir einen ganz genauen Blick auf den Weinjahrgang 2024. Wie ist er ausgefallen? Wie schmeckt er? Und was hat ihn geprägt? Denn der Jahrgang hat es in sich, von witterungsbedingten Herausforderungen bis hin zu Spätfrost im April, der mancherorts für sehr große Schäden gesorgt hat. Was können wir von den 2024er Weinen erwarten und was charakterisiert sie? Darüber spreche ich mit Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut. Er liefert uns den Überblick. Und mit Winzer Tobias Krämer aus Rheinhessen, für den es ganz persönlich auch nicht einfach war in dem Jahr, denn er war vom Spätfrost im April massiv betroffen. Los geht's mit meinem Kollegen Ernst Bücher. Viel Spaß. So, hallo Ernst, wir haben jetzt Ende April. Viele 2024er sind mittlerweile abgefüllt und kommen nach und nach in den Handel. Du hattest Gelegenheit, den neuen Jahrgang bei diversen Messen und Veranstaltungen zu probieren, habe ich gehört. Immer die wichtigste Frage vorweg: Wie ist er denn, der 2024er? Kann man ihn trinken?
Ja, er ist überraschend gut. Das sagen also auch die Winzer. Denn wenn man mit ihnen spricht, sind sie wirklich positiv überrascht von der Komplexität, die die Weine mitbringen, trotz ihrer Leichtigkeit und Frische. Das ist etwas, was man in der Zusammensetzung eigentlich selten hat, was aber jetzt für den Markt und auch für die Verbraucher eigentlich perfekt ist, weil der Trend geht ja eher in Richtung leichtere Weine.
Wenn du sagst überrascht, heißt das, sie haben mit was anderem gerechnet?
Ja, der Jahrgang war ja sehr herausfordernd. Und wir haben ja im September letzten Jahres mitten in die Lese ziemlich starke Regenfälle bekommen. Da mussten einige Trauben doch früher gelesen werden, als man sich das gewünscht hat. Und da war man sich nicht ganz so sicher, ob das dann wirklich der Qualität so gut tut. Aber durch die gute Wasserversorgung, die der Regen gebracht hat, konnten eben auch sehr viele Mineralien aufgenommen werden. Das heißt, die Weine sind schön stoffig, aber eben trotzdem nicht so alkoholreich, nicht so schwer. Und die Fruchtsäure ist auch sehr schön präsent. Also wirklich ganz schöne Weine, auch jetzt für den Sommer.
Und gibt es irgendwelche regionalen Unterschiede, die du sagen kannst, dass ein Anbaugebiet vielleicht besonders viel Säure hat und das andere weniger? Oder hast du da was erschmecken können?
Also die Rieslinge sind wirklich sehr schön geworden. Die Fruchtsäure ist präsent, aber nicht so aggressiv, wie man sie vielleicht oftmals auch dem Riesling immer zuschreibt. Viele sagen ja, Riesling, ach nee, den trinke ich nicht, weil er so viel Säure hat. Aber das ist in diesem Jahr wirklich mal probierenswert, denn die Säure ist wirklich sehr schön eingebunden und durch die vielen Mineralien im Wein ist die Säure auch nicht so spitz. Und ja, die Burgunder sind auch, finde ich, sehr gut gelungen. Wir hatten halt zum Teil große Ertragsunterschiede, ne? Wir hatten ja auch den Spätfrost im April letzten Jahres und das hat auch zu großen Verlusten geführt. Wir haben ja jetzt die finalen Ernteergebnisse bekommen und da mussten auch die gesamten Mengen, die wir jetzt hier in Deutschland geerntet haben, nochmal um 100.000 Hektoliter runter korrigiert werden im Vergleich jetzt zu der ersten Schätzung. Wir hatten jetzt nur noch 7,8 Millionen Hektoliter bundesweit geerntet und das sind 10% weniger als das Jahr zuvor. Und ja, also da sind einige Gebiete doch ganz schön gebeutelt.
Genau, Ernst, du hast es angesprochen, die Spätfröste. Wenn wir ein Jahr zurückdenken, kurz nach dem Austrieb gab es nochmal Frost. Ich glaube, das war Ende
Ende
April.
April, ja.
Und das hat zu schweren Schäden in den einzelnen Regionen, aber wirklich nur punktuell geführt. Kannst du das vielleicht nochmal skizzieren, warum das jetzt in den letzten Jahren immer mehr zum Problem wird und wo genau die größten Schäden lagen?
Ja, wir haben ja durch den Klimawandel immer wärmere Frühjahre. Wir hatten ja auch dieses Jahr schon wieder einen super warmen März, aber zum Glück blieben die Nächte kühl. Im letzten Jahr waren warme Nächte und warme Tage der Fall und das hat halt zu einem sehr frühen Austrieb geführt. Und als dann Ende April nochmal ein Frost kam, der eigentlich ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist, hat es halt wirklich an der Mosel, in Sachsen und Saale-Unstrut, also im Osten Deutschland, die eher kontinentales Klima haben, wirklich zu massiven Schäden geführt. In Saale-Unstrut sind es 65% weniger als im Vorjahr und in Sachsen sogar 77% weniger als im Vorjahr. Also da muss man wirklich froh sein, wenn man noch einen Wein sich ergattern kann, kann man sagen. Aber auch in anderen Gebieten gab es ziemlich große Schäden. Übrigens, den letzten Spätfrost in dieser Massivität hatten wir 2017. Damals lag der Durchschnittsertrag bei 7,5 Millionen Hektolitern, also ähnlich niedrig wie in diesem Jahr.
Das heißt, in Sachsen 77% heißt umgerechnet, wenn es im vergangenen Jahr 100 Flaschen waren, gibt es jetzt nur 23, die sie verkaufen können.
Richtig.
Das ist ziemlich massiv, muss man sagen, ja.
Wir hatten aber auch weltweit eine sehr kleine Ernte. Wenn man schaut, die ersten Schätzungen jetzt für 2024 zeigen, dass es wohl die kleinste Ernte seit 1961 ist, wenn man das weltweit sich betrachtet. Das sind nur noch 226 Millionen Hektoliter. Und der, sag ich mal, einzig positive Effekt, den man, wenn man das als irgendwie positiv jetzt nochmal betrachten möchte, ist, dass der Abstand zwischen dem Konsum von Wein weltweit und der Produktion jetzt ein bisschen gesunken ist. Wir hatten viele Jahre, haben wir eine Überproduktion gehabt weltweit von rund 20 Millionen Hektolitern. Die ist jetzt noch auf 11,6 Millionen Hektoliter gesunken, aber ja, sie ist immer noch da.
Okay, also wir fassen mal zusammen. Der 2024er ist, wenn du das so gesagt hast, ein Jahrgang für Riesling-Einsteiger. Ja, aber die anderen Rebsorten sind mit Sicherheit dann auch gut gelungen. Vor allem moderate Alkoholgehalte, hast du gesagt. Also im Grunde das, was Verbraucher aktuell auch nachfragen, oder?
Ja, das sind Weine, wie sie eben jetzt im Trend liegen. Der Verbrauchertrend geht insgesamt in Richtung leichterer, schlankerer Weine und das sind genau die Weine, die jetzt der 24er-Jahrgang hervorgebracht hat.
Wo wir beim Thema Nachfrage sind, da müssen wir jetzt mal einhaken. Der Weinkonsum insgesamt ist etwas zurückgegangen in den letzten Jahren. Woran liegt das?
Ja, wir hatten im vergangenen Jahr jetzt hier, was den Absatz in Deutschland anging, ein Minus von 5%. Und das liegt daran, dass eigentlich immer weniger Haushalte einfach Wein einkaufen. Aber es ist aber auch die Inflation, die, sag ich mal, insgesamt unsichere Weltwirtschaftslage. Man hält sein Geld zusammen und es ist auch ein zum Teil Wandel im Konsumverhalten, dass also insbesondere die jüngere Generation weniger Alkohol und auch weniger Wein trinkt. Aber die Leute gucken eben auch sehr stark aufs Geld und Wein ist jetzt nicht unbedingt so das Grundnahrungsmittel, sodass man da sich vielleicht dann eben auch die eine oder andere Flasche Wein spart. Wenn man sich den Vergleich nochmal anschaut, Deutschland hat nochmal 1% mehr Verlust gehabt, was den Umsatz anging und auch der Wertverlust lag nochmal ein bisschen höher. Und das liegt eben auch daran, dass die Verbraucher einfach nicht bereit sind, ein bisschen mehr Geld für deutschen Wein auszugeben. Also umgerechnet auf die 0,75er Flasche ist der deutsche Wein 50 Cent gut teurer als der ausländische, wenn man so den Durchschnitt über alle Herkünfte mal sieht. Trotzdem schaffen es die deutschen Erzeuger nicht, ihren Wein hier wirklich ohne Probleme auf dem Markt abzusetzen, denn wir produzieren eigentlich nur die Hälfte von dem, was wir selber hier konsumieren. Und eigentlich sollte es ja kein Problem sein, dass wir hier den Wein aus dem eigenen Land im eigenen Markt auch verkaufen können. Aber weil einfach die ausländischen Weine ein bisschen günstiger sind und diese 50 Cent reichen wohl aus, um die Verbraucher dann eher zum ausländischen Wein greifen zu lassen als zum deutschen.
Und das in Zeiten, wo man ja vielerorts den Fokus auf Regionalität legt. Also ich meine, jeder Supermarkt hat sein regionales Sortiment, aber trotzdem steht nebenan Wein aus aller Welt, der erstmal um einen halben Globus fliegen muss, um hier bei unserem Regal zu landen. Das ist ja zumindest mal interessant, dieses Phänomen.
Ja, wir sind das größte Weinimportland der Welt hier in Deutschland. Wir importieren hier jedes Jahr, wie gesagt, das Doppelte von dem, was wir selber herstellen. Und das ist ja schon ein Wort. Und dementsprechend findet sich halt auch die gesamte Weinwelt hier im Regal. Und die deutschen Erzeuger müssen aber auch jetzt hier mit Ländern konkurrieren, ja, die deutlich niedrigere Mindestlöhne oder manchmal gar keine Mindestlöhne haben. Und das drückt natürlich die Preise hier auf dem deutschen Weinmarkt.
Also wie war das? Think global, drink local,
Ja.
die Devise. Ernst, ein Thema will ich noch ansprechen, das aktuell viele Menschen hier im Land auch beschäftigt. Der amerikanische Präsident hat Zölle auf Importe in die Vereinigten Staaten verhängt. Dann zwischenzeitlich, glaube ich, für 90 Tage ausgesetzt. Das kann sich ja aber alles schnell wieder ändern. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Zölle dann im Juni oder Juli, wann das ist, wirksam werden. Was hat das für Auswirkungen hier in Deutschland, für die Exportbetriebe, aber auch für den deutschen Weinmarkt insgesamt? Immerhin sind die USA ja einer der wichtigsten Exportmärkte, wenn nicht sogar der wichtigste. Mit welchen Auswirkungen können wir rechnen?
Die Zölle sind ja gar nicht ganz weg. Wir haben immer noch 10% Zoll auf Weine aus aller Welt jetzt, die nach USA eingeführt werden. Wenn man mal vergleicht, bis dato lag der Zoll bei 21 Dollar Cent pro 0,7 Liter Flasche. Ja, also das, und wenn man jetzt von 10% des Wertes ausgeht und Weine kosten in den USA, sag ich mal, deutlich mehr als hier bei uns, da ist das schon allein eine ziemlich große Preissteigerung. Und ja, wie du sagst, der US-Markt ist der wichtigste Weinexportmarkt für die deutschen Winzer. Ein Sechstel der Exporterlöse werden in den USA erzielt. Das sind 63 Millionen Euro und 13 Millionen Liter Wein gehen jedes Jahr in die USA. Und wir haben dort auch noch mal im letzten Jahr unseren Durchschnittspreis um 22 Cent anheben können. Also 4,75 Euro kriegen wir da im Schnitt in den USA. Wenn man so den weltweiten Durchschnittspreis anschaut, den wir erzielen, der liegt bei 3,24 €. Also es ist deutlich drüber und dementsprechend ein attraktiver Markt. Und wenn der wegbrechen würde, da würden sicherlich erstmal auch Mengen, die jetzt in Deutschland jetzt nicht mehr nach USA verschifft werden können, auf den deutschen Markt nochmal zusätzlich drücken. Aber man muss sehen, was da aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich in die USA geht. Das sind ja deutlich mehr und größere Mengen. Die würden ja dann auch wieder auf den Weltmarkt und eben hier nach Deutschland als größtem Weinimportland der Welt sicherlich auch nochmal draufdrücken und den Wettbewerb nochmal verschärfen.
Also wir merken, es bleibt spannend, in der Welt und in den Weinbergen. Ernst, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
So, ich spreche jetzt mit Tobias Krämer. Er ist Winzer aus Rheinhessen, genauer aus Gau-Weinheim. Hallo, Tobias.
Hi, grüß euch.
Sag mir doch mal, für alle, die das nicht wissen, wo Gau-Weinheim genau liegt, und stell doch mal euren Betrieb kurz vor.
Hallo von mir, bin Tobias Krämer aus Gau-Weinheim. Ja, Gau-Weinheim ist ein kleiner Ort, fast in der Mitte von Rheinhessen. Wir sind knapp daneben, aber man kann eigentlich sagen, zwischen Süden, Norden, Westen und Osten ziemlich in der Mitte von Rheinhessen. Was uns aber auch ausmacht, also wir sind ein kleiner Familienbetrieb, mittlerweile 23 Hektar Rebfläche, ein Teil davon in eben Gau-Weinheim und ein Teil in Flohnheim-Uffhofen sind nur 7 Kilometer, hört sich nicht viel an. Bei Wein kann das viel sein, kann einen Riesenunterschied bringen, was Böden betrifft, was Klima betrifft, aber auch sonst einiges. Und genau das macht unser Betrieb aus. Und Gau-Weinheim hat den Vorteil, dass wir, ich sag bewusst, fast immer im Hinterland sind. Also klimatisch ganz gut gestellt im Moment, was eben dieses Cool Climate betrifft, was ja uns eigentlich ausmacht, das haben wir noch, ja. Vor 40 Jahren war es ein bisschen zu kalt hier, fast vielleicht noch für einen guten Riesling, für einen reifen Riesling, aber mittlerweile profitieren wir eben da draus, ne?
Und was habt ihr für Rebsorten im Portfolio?
Also wir hatten einen sehr bunten Spiegel. Das macht auch so ein bisschen die Story unseres Weinguts aus. Ich habe es sehr reduziert. Also im Moment haben wir eigentlich Fokus nur auf Riesling, Burgundersorten, also Grauburgunder, Chardonnay sehr wichtig geworden. Sauvignon Blanc ist für uns zur ganz, ganz wichtigen Rebsorte geworden. Und ansonsten ein bisschen was im roten Bereich, Spätburgunder, Merlot. Und das war es eigentlich grob. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Rebsorte vergessen, aber viel sind es in Summe nicht. Und darauf haben wir uns wirklich auch in den letzten Jahren deutlich reduziert. Also viel auch Rebflächen gerodet, neu gepflanzt, einfach um uns, ja, um meine Vision in die Zukunft irgendwie fit zu machen, ja.
Thema des Podcasts ist ja der Jahrgang, der neue Jahrgang, also 2024er. Und wenn wir zurückblicken auf das Jahr im Weinberg, kommen wir auch nicht um das Thema Frost oder Spätfrost rum. Der Ernst Bücher hat es eben gerade schon geschildert, wie es in Deutschland war, also punktuell und regional unterschiedlich die Schäden. Saale und Unstrut Sachsen über 60, über 70% Ausfall. Auch ihr wart betroffen, hast du mir gesagt. Kannst du uns das kurz schildern?
Ja,
Wie war
richtig.
das?
Also, wenn man mal so über den Jahrgang 24 spricht, war das für uns schon wieder, leider wieder, können wir gleich nochmal drauf kommen, vielleicht ein einschneidendes Erlebnis. Es war die Nacht von Sonntag auf Montag letzten Jahres im April, war es so -1 Grad. Ich bin morgens rausgefahren, Glück gehabt, puh, alles gut, nichts passiert. Und dann kam aber die Nacht von Montag auf Dienstag. Sämtliche Wettermodelle gefühlt den ganzen Tag mir angeschaut und gebibbert und dachte, oh, ich glaube, das könnte noch mal ein Ticken kühler werden. Und dann war es tatsächlich nicht -1 quasi in den frühen Morgenstunden, sondern ja, -2, vielleicht -2,5 für eine Stunde. Und dann sind wir dann irgendwie, das reicht dann nochmal so, muss man mal 3, 4 Stunden warten, so ab 10 Uhr, 11 Uhr fährst du raus in Weinberg morgens und dann siehst du, ob was passiert ist oder nicht. Und es war einfach flächendeckend, hatten wir Schäden, also richtig massive Schäden. Und so in Summe ausgedrückt waren es gute 60% unserer Rebfläche, waren nicht nur betroffen, sondern wirklich kaputt. Also wir hatten ganz wenige Weinberge, wo es nur so ein Schnitt drin war. Es war tatsächlich eigentlich dann also ganze Weinberge, ganze Flächen und auch in Summe einiges, was wirklich total vom Frost kaputt war. Und ja, das war schon einschneidend.
Ernst Bücher hat es ja vorhin kurz geschildert. Das heißt, der Austrieb war früh, weil es einfach schon so warm war im Frühjahr. Und dann kam nochmal der Frost. Das heißt, die Knospen, die gerade rauskamen, die haben dann -2 Grad abgekriegt und das überleben die nicht.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich spannend, wo da Grenzen liegen. Die sind wirklich ganz minimal beieinander. Es geht da echt um, ich meine, wir können ja mal kurz zurückblenden. Ich weiß, 2011 war ich noch in der Ausbildung, damals bei Klaus Kresen in Appenheim, habe dann einen Tag beim Abfüllen bei Bichl geholfen und bin morgens hingefahren, relativ früh mal so anfängt abzufüllen, morgens bei Zeit. Es war irgendwie ein bisschen kühl, es war im Mai. Aber ja, hat sich keiner dran gestört. Und um 10 sind sie rausgefahren, kamen heim, sondern die Finger sind verfroren. Das wusste gar keiner, was das ist. Selbst also man wusste schon, was es ist, aber mein Vater, der hat gesagt, der doch schon ein Semester älter ist, hat das schon ewig nicht mehr gesehen. Also es war vorher quasi überhaupt gar kein Thema mehr, über Jahre. Und dann hatten wir es eben 2011 relativ gering noch, also da war es wirklich nur Teilflächen. Dann kam bei uns 2017, das war sehr, sehr einschneidend, also da war es selbst, wir sind am Wisberg gelegen, mit die höchste Erhebung in Rheinhessen und auf dem Wisberg oben steht ein Nussbaum und selbst der war bis in die Spitze verfroren, also es hat gezeigt, da war es, aber da hatten wir -5, -6 in der Nacht und es war alles schon ausgetrieben. Da brauchst du eigentlich nicht mehr rauszufahren. Aber wie gesagt, letztes Jahr war es dann irgendwie vielleicht -1,8 und es wäre alles gut gegangen, aber es war -2. So,
Ja,
boom, ne? Also das ist schon schwierig gewesen. Tut dann auch echt weh, wenn man es sieht, vor allem da dann auch Mut zu behalten, okay, muss ja jetzt irgendwie weitergehen, weil du weißt genau, da erntest du nichts. Ne? Also wirst dieselbe eher noch mehr Arbeit haben in den Flächen und erntest halt leider nichts. Ne? Und das macht natürlich ja ein bisschen schwierig, dann Mut zu behalten und positiv quasi in die Vegetation zu gehen. Aber ja, so
Das
war es.
heißt, man hört ja dann immer, ja, mal abwarten, vielleicht kommt noch was, aber da kommt dann gar nichts mehr in den Weinbergen. Da kommt erst wieder was im nächsten Jahr. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also tatsächlich ist auch wieder interessant im Herbst oder im Spätsommer, wenn du da vorbeiläufst, siehst du überhaupt nichts, alles grün, sieht alles aus, als wäre nichts gewesen, weil dann doch schon ein paar Seitentriebe kommen, wenn man mal so quer drüber schaut, über die Bohrgräben, wie wir sie nennen, ja, und wo die einzelnen, ja, ich nenne es mal Knospen sind, die dann austreiben, die Augen. Da siehst du, das sind nur sehr wenige. Also normal haben wir irgendwie einen Anschnitt von ja, 13, 12, 10 Augen pro Stock. Und da hast du da normal auch dann diese 12, 13, 14 Triebe, die rauskommen. Und dann waren es vielleicht nur noch 3 pro Stock. Und die tragen halt keine Trauben. Also ist dann tatsächlich, Trauben findest du eigentlich überhaupt keine mehr. Wie gesagt, die Fläche sieht normal aus, ist grün. Aber wir haben natürlich keinen Ertrag dran. Also an Flächen, da hat
Ja.
sich wirklich nicht gelohnt zu ernten, ja. Überhaupt gar nicht, weil überhaupt keine Trauben drin hingen. Natürlich das Gute wiederum noch dran ist, dass sie dann eben wieder austreiben, dass wir eben den Rebschnitt wieder relativ normal gestalten können, wieder Rebholz haben zum Anschneiden, wie wir es nennen, und dann zumindest in das jetzige Jahr, wo wir jetzt
Ja.
sind, wieder relativ normal oder bei null wieder anfangen können, ne? Und die Anlage nicht kaputt ist. Das wäre eben das Nächste, dass da richtig bleibende Schäden sind. Das ist eigentlich zum Glück nicht der Fall, ja.
Und wenn man jetzt sozusagen Wetterbericht schaut und denkt, oh Gott, heute Nacht könnte es kalt werden, es gibt ja, man sieht das ja dann immer wieder in dieser Zeit, in Frankreich oder auch anderswo, wo die dann irgendwelche Rauchtöpfe aufstellen, damit der Rauch da vielleicht ein halbes Grad oder ein Grad oder die Reben schützt oder auch mit Wasser bespritzt, damit vielleicht so eine dünne Eisschicht entsteht. Kann man da was machen oder ist man da einfach ausgesetzt?
Gibt natürlich viele Möglichkeiten, also gerade dieses mit Frostfackeln nennen die sich. Problem ist dabei immer so ein bisschen, du weißt halt, wie gesagt, eigentlich hat man erst gedacht, die erste Nacht wäre die kalte, ne? So, und dann steckst du die an, sind eventuell schon runtergebrannt und eigentlich brauchst du in der nächsten Nacht. Dann eben auch relativ kurzfristig, also die genauen Wettermodelle sind alle schön, also sind alle gut, aber wirklich genau erst kurz vorher. So, und dann hast du halt einen ganz kurzen Zeitrahmen eigentlich, um die aufzustellen. Und wo stellst du die auf? Und natürlich ist bei uns eben wirklich dann auch das Problem gewesen, dass es halt echt über große Flächen ging. Also da müsste innerhalb von eben einer Stunde, weil die nur eine gewisse Zeit fackeln oder brennen, musst du da halt irgendwie hektarweise die anstecken und vorher schon aufgestellt haben. Also es ist logistisch problematisch, kostet natürlich auch einiges. Also vielleicht hast dann eine Nacht eben geheizt oder viel Geld verheizt im wahrsten Sinne des Wortes für nichts. Ich glaube, also was auch möglich sind, ist mit solchen kleinen Windrädern sozusagen, die aufgestellt werden, die dann nicht Strom produzieren, sondern angetrieben werden und die Luft durchmischen. Man hat auch schon mal die Möglichkeiten mit Helikoptern gehabt, oder die gibt es auch. Einfach, man muss die Luft eben durchmischen, weil die kalte Luft eben nach unten sinkt. Und es sind dann irgendwie auch nur Schichten von 2 Metern. Wenn die du durchbrichst, ist schon wieder alles gut. Das sind natürlich Investitionen, die man eigentlich nicht alleine tätigen kann. Also da kommt wieder sollte wieder so ein Gemeinschaftsgefühl zustande kommen. Das muss, weil ja, jeder verschiedene Weinberge hat, die sind oft klein parzelliert, sind wir hier. Das heißt, es müsste man zusammenstemmen. Möglichkeiten gibt es. Es ist dann eben immer die Frage, ja, sind sie logistisch möglich
Ja,
und
ja.
zahlbar, ne?
Also gemeinschaftlichen Hubschrauber kaufen, so die Lösung.
Wäre ja auch zwischendurch ganz cool, ne?
Jetzt, also die Fröste, dass es im April oder Ende April nochmal unter Null geht, das haben wir ja schon, gibt es schon immer, aber es ist eben durch den Klimawandel so, dass die Reben einfach früher austreiben. Das heißt, dieses Phänomen, du sagst 2011 hast es quasi zum ersten Mal gehört, wird das jetzt häufiger vorkommen. Davon muss man ausgehen, oder?
Tatsächlich ist es, ich meine, wenn wir vom Klimawandel reden, ich glaube, wir als Winzer oder alle wahrscheinlich, die irgendwie mit der Natur zusammenarbeiten, wissen da genau, was da Thema ist, also dass es der Fall ist. Und der Klimawandel, ich empfinde ihn oder wir spüren ihn zumindest so, dass die Veränderung da ist, natürlich, dass wir viel mehr trockene Jahre hatten in letzter Zeit, aber auch diese Thematik, dass eben es relativ früh warm wird. und die Reben eben austreiben. Also wir sind eigentlich, ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, aber ich glaube, wir sind, wenn man das immer so schaut, die letzten 10 Jahre irgendwie immer deutlich vom Durchschnitt gewesen mit dem Austrieb. Also immer zu früh oder immer früher. Und dann ist eben diese Gefahr, dass es dann mal doch noch eine Nacht kalt wird, eben da und dann tut es weh. Ne? Das ist definitiv der Fall. Da müssen wir wohl mit leben oder uns, ja, was heißt mit leben? Es ist einfach so, aber dahingehend hat sich die Natur geändert, definitiv. Und das macht dann eben auch das Problem. Ja.
Wir lernen mal wieder, es ist ein Naturprodukt, der Wein. Aber jetzt mal
Definitiv.
vielleicht zum erfreulicheren Thema. Also ihr habt ja dann doch was geerntet, wenn auch deutlich weniger als sonst. Wie ist er denn, der 24er, der Ernst Bücher, hat mir schon gesagt, er ist sehr begeistert von dem Jahrgang.
Absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass wir haben natürlich, also wir haben auch einige Flächen ja zum Glück komplett, wo quasi kein Schaden war, beziehungsweise teilweise auch dann, wo nur ein bisschen was verfroren war, ist auch manchmal ganz spannend, weil da eine ganz andere Säurestruktur drin hast. Aber ich finde tatsächlich, der Jahrgang ist eigentlich genial. Also wenn auch bei uns sehr begrenzt in der Menge, finde ich, ist ein ganz tolles Spiel. Es war ein kühleres Jahr, auch eher ein nässeres Jahr, also eigentlich perfekt. Nicht diese Trockenheit, die uns die Jahre davor geplagt hat, sondern genau das, was eigentlich unser Klima ausmacht. Und das bringt halt einfach schön, schön feine, schön elegante, leicht säuregeprägte Weine, die wirklich auch nachhaltig sind. Und finde, dass es auch schon der Jahrgang relativ früh präsent war. Also manchmal brauchst du ja auch deutlich länger, bis man dann im Glas was Feines hat, weil der Jahrgang sich einfach entwickeln muss. Da sind wir schon relativ weit im positiven Sinne und haben da echt einen eleganten Jahrgang im Moment schon auf der Flasche, zum größten Teil bei uns zumindest. Und haben also wirklich, wirklich was Feines, Elegantes und genau das, wofür wir stehen. Cool Climate, also eben genau diese Eleganz im Wein. Ne?
Das heißt, wir können uns wieder trotz aller Widrigkeiten auf einen leckeren Jahrgang freuen. Ausblick, wie sieht es denn aktuell aus? Der 25er fängt ja jetzt auch an. Wir haben heute den 29.04., das vielleicht noch ergänzt. Ich glaube, wir sind durch mit den Frösten, oder? Wenn ich mir den Wetterbericht angucke für die nächsten Tage, da ist ja eher Sonnenbrandgefahr.
Jein, ich bin durchaus positiv. Also nach letztem Jahr muss man zweimal mit rechnen, dass es auch direkt wiederkommen kann. Ich sage, dieses Jahr muss ich ein bisschen auch manchmal positiv vielleicht einstellen. Dieses Jahr passiert das nicht. Punkt. Aber natürlich, wir sind schon wieder ein paar Tage vorm Durchschnitt im Austrieb, also etwas früher. Jetzt auch so weit, dass wenn es jetzt diese -2 Grad gibt, haben wir Schaden. Im Moment sieht es gut aus. Im Mai, Mitte Mai sind die Eisheiligen. Ist tatsächlich nochmal eine Gefahr da, wo es gerne nochmal kalt werden kann. Aber mein Optimismus überwiegt jetzt einfach in dem Moment mal. Aber da ist die Gefahr nie gebannt. Sie ist allgemein nie gebannt. Bevor die Trauben nicht auf dem Hof stehen, da kann es nochmal hageln. Es ist die Natur. Aber man muss eigentlich sagen, das ist auch das Schöne, auch was Menge betrifft, die ja durch den starken Frost letztes Jahr wenig war. Wir hatten das 2017 ja auch. Also ein bisschen Erfahrung haben wir leider schon, den Frost. Und 2018 war einfach, also du hast gemerkt, die Natur war mal ein Jahr in Urlaub und hat danach richtig Gas gegeben. Wir hatten eine super Ernte, also mengenmäßig etwas mehr als der Durchschnitt, aber bist im Weinberg gewesen, hast gesagt, eigentlich hängen da jetzt gefühlt zu viel Trauben, aber du konntest nichts wegschneiden, wo wir sonst sagen, okay, die ist ein bisschen grün, die ein bisschen zurück. Es war einfach wie ein Geschenk sozusagen. Und ja, da bin ich weiterhin optimistisch und nehme das jetzt mal mit, dass das dann mit dem Jahrgang auch so wird, ja, nach dem begrenzten 2024er, ja.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich habe jetzt gestern gehört, dass die Eisheiligen tatsächlich gar nicht mehr so ein aktuell, also statistisch belegt, gar nicht mehr ein Datum sind, bis wohin man warten muss, sondern dass es sehr selten ist, dass im Mai nochmal sowas kommt, zumindest hier in unseren Breiten. Tobias, ich danke dir für das Gespräch und wie gesagt, drück die Daumen. Der Frost ist durch, da bin ich mir sicher. Und
Es wird eine schöne, traumhafte Bilderbuchernte. Ich glaube, die haben wir uns verdient.
alles Gute für den Jahrgang und danke dir fürs
Ja.
Gespräch. Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Bis bald mal wieder.
Ja, das war unser Blick auf den Weinjahrgang 2024. Ein Jahr, das wieder mal gezeigt hat, Wein machen ist nichts für schwache Nerven. Vielen Dank an Ernst Bücher für den Überblick und an Tobias Krämer. der auch in einem schwierigen Weinjahr den Optimismus nicht verloren hat. Und ihr könnt jetzt selbst überprüfen, ob es stimmt, was die beiden gesagt haben. Besorgt euch beim Weinhändler eures Vertrauens ein, 2, 3 Flaschen 2024er und probiert selbst, was der Jahrgang kann. Wenn euch diese Folge geschmeckt hat, empfehlt uns weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.